Sie stockte. »Ganz recht«, sagte Lockwood trocken. »Ihre Sicherheit hatte oberste Priorität. Erzählen Sie weiter.« »Nach der ersten Nacht? Das alles ist erst 3 Tage her, Mr. Lockwood«, erstatteten mir die Kinder Bericht, während ich frühstückte. Sie hatten sich im Souterrain postiert und die Treppe beobachtet. Kurz nach Mitternacht erschienen die Fußspuren. Genauso, wie ich es ihnen beschrieben habe. Die Abdrücke wurden eine nach dem anderen sichtbar und wanderten die Stufen hoch, erst langsam, dann immer schneller. Die Kinder gingen hinterher, aber nur ein kurzes Stück, denn ärgerlicherweise folgten sie den Spuren nur bis ins Erdgeschoss und keinen Schritt weiter. Was sollte das, frage ich sie. Haben Sie die Kinder mal gefragt? Sie meinten, die Erscheinung habe sich zu schnell bewegt und dass sie Angst bekommen hätten. Die Dame blickte Bestätigung heischend in die Runde. Angst! Dabei ist das doch ihr Beruf! Wie alt waren die Kinder denn? Warf ich ein. Miss Wintergarden kniff die Lippen zusammen. 9 oder 10, schätze ich. Ich habe keine Erfahrung mit diesen Geschöpfen. Jedenfalls machte ich keinen Hehl daraus, dass ich von ihnen erwartete, der Sache in der folgenden Nacht gründlicher nachzugehen. Ich muss ihnen zugestehen, dass sie das auch taten. Am nächsten Morgen erschienen sie bleich und zitternd an meinem Frühstückstisch und verkündeten, dass sie es bis auf halbe Höhe zwischen dem ersten und zweiten Stock geschafft hatten. Dann hätten sie nicht mehr weitergekonnt. Ein überwältigendes Entsetzen habe sie gepackt, das mit jeder Stufe stärker geworden sei. Sie hatten das Gefühl gehabt, dass hinter der Biegung der Treppe etwas lauere. Es waren 3 Kinder, möchte ich betonen, und sie waren alle mit diesen Eisenstäben bewaffnet, mit denen sie immer rumfuchteln. Meiner Meinung nach hörte sich das alles nach einer lahmen Ausrede an. Ich verlangte von ihnen, noch eine 3. Nacht Wache zu halten. Das eine Mädchen weigerte sich rundheraus. Ich bezahlte sie und setzte sie vor die Tür, aber die beiden anderen wollten es versuchen. Ich sage es noch einmal. Die Fußspuren hatten noch nie ernsthaften Schaden angerichtet. Ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass... Sie stockte abermals und streckte die Hand nach dem Tisch aus. Ihre mageren Finger verharrten kurz über dem Kuchen, schwenkten dann aber seitlich weg und ergriffen die Teetasse. »Ich konnte nichts dafür«, sagte sie noch einmal. Lockwood beobachtete sie scharf. »Wofür konnten Sie nichts, Miss Wintergarden?« Sie schloss die Augen. »Wie gesagt, mein Schlafzimmer ist im 2. Stock. Gestern bin ich schon ganz früh aufgewacht, bevor einer meiner Dienstboten nach unten kam. Ich verließ mein Zimmer und sah, dass einer dieser Wachstäbe auf dem Treppenabsatz lag. Der Stab war durch das Geländer gesteckt, sein Ende ragte über das Treppenhaus hinaus. Ich rief, aber niemand antwortete. Darum trat ich ans Geländer und sah. Sie trank zittrig einen Schluck Tee. Ich sah. George sagte mit mitfühlendem Ton vor sich hin, »Ich ahne schon, dass ich gleich ein Stück Kuchen brauche.« Ich sah eins der Nachtwachenkinder. Das Mädchen hockte weiter oben auf der Treppe zwischen dem 2. Stock und dem Dachgeschoss. Sie drückte sich an die Wand, hatte die Knie angezogen und wiegte sich hin und her. Als ich sie ansprach, reagierte sie nicht. Das andere Kind, ein Junge, dessen Namen ich nicht kenne, war nirgends zu entdecken, aber als ich sah, dass der Wachstab der Kleinen neben ihr lag, kam ich auf die Idee, nach unten zu schauen. Sie sog scharf die Luft ein, als durchlebte sie den grausigen Augenblick ein 2. Mal. Ich habe Ihnen ja schon beschrieben, dass sich die Treppe vom Souterrain bis unter das Dach emporschwingt. Dort unten lag der Junge im dunklen Kellergeschoss. Er war in die Tiefe gestürzt. Er war tot. Das Schweigen, das nun eintrat, dauerte lange. Die arrogante Fassade, die Miss Wintergarden bislang aufrechterhalten hatte, hing jetzt schief in den Angeln und baumelte unschön hin und her wie ein teures Gartentor, das ein Sturm aus der Verankerung gerissen hat. Doch sie klammerte sich immer noch daran. »Es ist schließlich ihr Beruf«, sagte sie. »Er ist riskant, aber dafür werden sie bezahlt.« Lockwood saß reglos da. Seine Augen funkelten. »Hoffentlich haben sie auch gut bezahlt. Hatte der Junge die Geister sicher?« »Nein.« »Warum ist er dann in die Tiefe gestürzt?« »Das weiß ich nicht.« »Von wo ist er denn abgestürzt?« Knochiges Schulterzucken. »Das weiß ich auch nicht.« »Aber Sie hätten noch das andere Kind?« »Das Mädchen konnte mir überhaupt nichts dazu sagen, Mr. Lockwood. Nichts, aber auch gar nichts.« »Und warum nicht?« »Weil sie den Verstand verloren hat.« Sie schrie beinahe, so dass wir alle zusammenzuckten. Die Frau beugte sich ruckartig mit steifen Armen vor, die blutleeren Hände im Schoß verkrampft. »Sie hat den Verstand verloren. Sie spricht nicht. Sie schläft kaum. Sie starrt verstört ins Leere, als könnte die Luft selbst über sie herfallen. Sie ist jetzt in einem Sicherheitstrakt in einer psychiatrischen Klinik in Nordlondon untergebracht, wo sich Bebübärzte um sie kümmern. Es handelt sich um einen posttraumatischen katatonischen Zustand, hat man mir erklärt. Die Aussichten sind nicht vielversprechend.« »Miss Wintergarden«, Holly Munros Ton war kühl, »Sie hätten diese Kinder nicht hinzuziehen dürfen. Das war falsch. Sie hätten eine Agentur einschalten sollen.« Auf den Wangen der Dame erschienen 2 runde rote Flecken. Ich dachte schon, sie würde einen Wutanfall bekommen, doch sie erwiderte nur, »Das mache ich ja jetzt.« »Von Anfang an.« »Junge Dame, ich gedenke nicht.« George stand entschlossen auf. »Ich hatte recht. Von dieser Geschichte müssen wir uns alle erstmal erholen. Wir brauchen neue Kraft, wir brauchen eine Stärkung. Ganz klar ein akuter Karottenkuchenanlass. Nein, bitte, Miss Wintergarden, ich bestehe darauf.« Er schob den Tortenheber unter ein Kuchenstück und beförderte es so geschickt auf ihren Teller, wie ein Croupier Karten austeilt. »Bitte sehr, das wird uns allen gut tun.« Vier weitere Kuchenstücke waren im Nu verteilt. Lockwood und ich nahmen unsere Teller entgegen und ich hielt Holly auch einen hin. Sie hob ab, während die makellos manikürte Hand. »Nein, danke, Lucy. Greift ihr ruhig zu. Ich habe keinen Hunger.« Das war ja wieder mal klar. Ich ließ mich mit meinem Teller in den Sessel zurückplumpen. Die Geschichte der nachtwachen Kinder bedrückte uns. Wir aßen, jeder auf seine eigene Art. Unsere Klientin hockte mit blassem Gesicht auf der Sofakante und knabberte mit winzigen Bissen wie eine Feldmaus an ihrem Stück. Ich schlang meines herunter wie ein egoistischer Seevogel. Lockwood saß schweigend da und blickte ins Feuer. Berichte über von Geistern verursachte Todesfälle machten ihn immer zu schaffen. George hatte es ausnahmsweise nicht eilig, über seinen Kuchen herzufallen. Etwas an unserer Besucherin zog seinen Blick an. Er betrachtete das kleine silberne Schmuckstück, das in ihrem Pullover befestigt war und von der Strickjacke fast verdeckt wurde. »Eine hübsche Brosche trang sie da, Miss Wintergarden«, sagte er. Sie schaudern sich herunter. »Danke. Sie war kaum zu verstehen.« »Sie soll eine Harfe darstellen, oder?« »Ja, eine Lyra, eine antike griechische Harfe.« »Steht die Harfe für irgendetwas? Ich glaube, ich habe so eine schon einmal irgendwo gesehen.« »Sie ist das Abzeichen der Orpheus-Gesellschaft. Das ist ein Verein in London, eine der Wohltätigkeitsorganisationen, für die ich arbeite.« Sie wischte sich Kuchenkrümel von den Fingern. »Also, Mr. Lockwood, wie wollen Sie vorgehen?« »Mit allergrößter Vorsicht.« Lockwood setzte sich aufrecht hin. Seine Miene war ernst, er lächelte nicht. »Natürlich übernehmen wir den Auftrag. Aber die Sache ist gefährlich und ich möchte kein unnötiges Risiko eingehen. Ich nehme doch an, dass heute Abend, wenn wir kommen, niemand sonst im Haus ist, oder? Dass Sie und die Dienstboten woanders untergebracht sind? Es ist ja kaum noch Personal da. Aber ja, Sie haben freie Bahn.« »Ausgezeichnet. Eine Frage zum Schluss. Sie haben vorhin von damit einhergehenden Phänomenen gesprochen, die gleichzeitig mit den blutigen Fußspuren auftreten. Worum handelt es sich dabei?« Miss Wintergardens Miene verfinsterte sich, ihre Stirnfalten wurden tiefer. Anscheinend ging sie höchst ungern ins Detail. »Ich kann mich kaum noch erinnern. Die Fußspuren standen im Mittelpunkt der Heimsuchung.« »Das, worauf es ankommt, ist nicht immer das Sichtbare«, mischte ich mich ein. »Haben die Nachtwachenkinder vielleicht etwas gehört? Oder etwas Ungewöhnliches gespürt?« »Eine überwältigende Panik, wie ich bereits erwähnt habe. Ich glaubte, sie sagten auch, es sei auf einmal sehr kalt geworden. Es könnte sein, dass das eine Mädchen auch von einem Luftzug berichtet hat, als sei etwas an ihr vorbeigehuscht.« »Das alles hätten wir uns auch so denken können. Es offenbarte uns nichts Neues.« Lockwood nickte. »Verstehe. Ach ja, und eins der Kinder hat zwei Gestalten gesehen.« Wir sahen sie ungläubig an. »Wie bitte?« rutschte es mir heraus. »Warum haben Sie das nicht gleich gesagt?« »Weil es mir jetzt erst wieder eingefallen ist. Eins der Nachtwachenkinder sprach davon, ich glaube, es war der Junge. Aber seine Schilderung war ziemlich wirr. Ich wusste nicht, ob ich ihn ernst nehmen soll.« »Meine Erfahrung nach, Miss Wintergarden«, gab Lockwood zurück, »sollte meine Schilderungen toter Nachtwachenkinder immer sehr ernst nehmen. Was genau hat der Junge gesehen?« Sie kniff wieder die Lippen zusammen. »Zwei verschwommene Gestalten, die eine groß, die andere klein. Er meinte, sie seien hintereinander die Treppe hochgesaust, immer den Spuren nach. Die große Gestalt hatte die Hand ausgestreckt, als wollte sie die kleinere packen. Die kleinere ist gerannt«, beendete ich den Satz, »um ihr Leben.« »Ich glaube nicht, dass die beiden schnell genug waren, wer sie auch gewesen sind«, sagte George halblaut. »Fragt mich nicht, wie ich darauf komme, aber ich wette, sie haben es nicht geschafft.«
Kapitel 10.
»Was für eine grässliche Person«, stimmte Lockwood mir zu. »Hartherzig, beschränkt und hysterisch. Und das auch noch alles zusammen. Aber sie hat uns einen lohnenden und gefährlichen Auftrag erteilt, Luz, und wir dürfen ihn nicht vermasseln.« Ich lächelte ihn fröhlich an. »Ganz meiner Meinung.« Wir standen unter den Ulmen auf dem Hanover Square und blickten zu Miss Wintergardens Wohnsitz hinüber. Die Nummer 54 war ein dunkles Gebäude, das wie ein verfaulter Zahn zwischen andere, zum Verwechseln ähnliche Häuser auf der Schattenseite des Platzes gezwängt war. Mit ihren getünchten Fassaden, von Säulen getragenen Vorbauten und glänzend schwarz lackierten Türen hätten sie durchaus elegant aussehen können, doch die Stürme der letzten Tage hatten dunkle Flecken auf dem Stuck hinterlassen und die Bürgersteige und Vortreppen waren mit abgebrochenen Zweigen übersät. Nirgendwo brannte Licht. Alles wirkte trostlos und heruntergekommen. Seit heute Vormittag hatte es nicht mehr geregnet, trotzdem standen noch überall Pfützen im Gras. Stumpf wie verlorene Münzen spiegelten sie den metallisch-grauen Himmel wider. Es blies immer noch ein kräftiger Wind und die kahlen Äste der Bäume taten, was kahle Äste an einem trüben Winternachmittag ebenso tun. Sie schlugen und schabten aneinander, als riebe sich jemand riesige papierne Hände. Eine bedrückende Unbehaglichkeit lag über der Welt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wartete das Haus auf uns. »Ich musste gerade an den Berkeley Square denken«, sagte ich. »Das war auch ein gefährlicher Auftrag. Wahrscheinlich noch gefährlicher als dieser hier. Mir ist die Dehnklinge abgebrochen und du hättest George beinahe geköpft, aber zum Schluss ist alles gut ausgegangen. Aber zum Schluss ist alles gut ausgegangen. Vor allem für mich. Der Berkeley Square gehörte zu meinen Lieblingsfällen. Vielleicht wurde der aktuelle Fall ja sogar noch besser. Ich war jedenfalls zuversichtlich, verspürte sogar eine gewisse Vorfreude. George war ins Nationalarchiv gegangen, um zu recherchieren, und bisher noch nicht zu uns gestoßen. Holly Monroe war zu Hause in der Portland Row und beschäftigte sich mit ihren geliebten Büroklammern. Dieser Augenblick gehörte Lockwood und mir. Er schlug fröstelnd seinen Kragen hoch. Die Sache am Berkeley Square war im Sommer. Die Nacht war schön kurz. Das hier könnte eine längere Sitzung werden. Es ist erst 3 und ich habe jetzt schon Hunger. Er stupste seine Tasche mit der Schuhspitze an. Hollys Brote sahen lecker aus, oder? »Hm«, machte ich. »Sehr lecker. Nett von ihr, uns extra welche zu schmieren.« »Hm«, machte ich noch einmal und verzog den Mund zu einem breiten Lächeln. »Sehr nett.« »Ja, unsere reizende Sekretärin hatte uns Brote geschmiert. Sie hatte auch unsere Taschen gepackt, und obwohl ich hinterher alles noch einmal überprüft hatte, wenn es um die Kunst des Überlebens geht, verlasse ich mich ausschließlich auf mich selbst, musste ich zugeben, dass sie ihre Sache hervorragend gemacht hatte.« Das Allerbeste war jedoch, jedenfalls wenn es nach mir ging, dass sie zu Hause geblieben war. Heute Abend bestand unser Team nur aus uns dreien, so wie es sich gehörte. Auf dem Platz waren nur wenige Passanten unterwegs. Ihren teuren Mänteln nach zu urteilen, handelte es sich um Anwohner. Wenn sie an uns vorbeikamen, drehten sie sich um, musterten unsere Degen und unsere dunkle Kleidung und registrierten unsere schweigsame Aufmerksamkeit, dann eilten sie mit gesenkten Köpfen weiter. Wie Lockwood mal gesagt hatte, Agent war ein merkwürdiger Beruf. Man wurde gleichermaßen bewundert wie verabscheut. Nach Anbruch der Dunkelheit verkörperte man die öffentliche Ordnung und das Gute überhaupt. Dann war man überall gern gesehen. Tagsüber war man jedoch ein unwillkommener Eindringling ins Alltagsleben und symbolisierte das Chaos, das jederzeit ausbrechen konnte. »Sie ist eine echte Bereicherung, oder?« fragte Lockwood. »Holly? Ja, doch. Ich glaube, sie ist sehr willensstark. Hat sich von diesem alten Drachen Wintergarden nicht einschüchtern lassen, hat frei heraus gesagt, was sie denkt.« Er hatte seinen Mantel zurückgeschlagen und überprüfte den mit Plastikbehältern bestückten Gurt, den er quer über der Brust trug. Die Leuchtbomben an seinem Gürtel glänzten. »Ich weiß, dass du anfangs deine Bedenken hattest, Lucy, aber inzwischen sind ein paar Wochen vergangen. Wie kommst du jetzt mit Holly zurecht?« Ich holte tief Luft und richtete den Blick auf seinen gesenkten Kopf. Was gab es da zu sagen? »Es ist okay«, setz dich an. »Aber es ist nicht immer ganz leicht. Manchmal finde ich einfach, dass sie...« Lockwood richtete sich ruckartig auf. »Wunderbar«, fiel er mir ins Wort. »Und da kommt auch George endlich.« Tatsächlich, dort kam seine untersetzte Gestalt quer über die Straße gelatscht. Sein Hemd hing heraus, seine Brille war beschlagen, die Hose war voller Wasserspritzer. Über der Schulter trug er einen uralten Rucksack und sein Degen wedelte hinter ihm her wie ein abgeknickter Schwanz. Keuchend und durch Pfützen trampelnd kam er auf uns zu und blieb vor uns stehen. Ich sah ihn an. »Du hast Spinnweben im Haar.« »Gehört zum Beruf. Ich hab was entdeckt.« George entdeckte immer etwas. Das zählt zu seinen größten Vorzügen. »Mord?« Er hatte dieses Funkeln in den Augen, ein kaltes, diamanthartes Leuchten, das uns verriet, dass seine Recherchen spannende Früchte getragen hatten. »Allerdings, von wegen in dem Haus, das die alte Ziege von Papi geerbt hat, hat nie eine Gewalttat stattgefunden.« »Wenn das kein Mord war, weiß ich auch nicht.« Lockwood grinste. »Ausgezeichnet. Ich habe den Schlüssel, Lucy hat deine Tasche mitgebracht. Sehen wir zu, dass wir aus diesem Wind rauskommen, dann kannst du uns die grausigen Einzelheiten schildern.« Man konnte Miss Fiona Wintergarden so einiges vorwerfen, aber eine Lügnerin war sie nicht. Ihr Haus war tatsächlich sehr eindrucksvoll. Jeder einzelne Raum kündete von ihrem Reichtum und ihrer gesellschaftlichen Stellung. Es war ein hohes, von vorn schmales Gebäude, das sich aber nach hinten weit auf das Grundstück erstreckte. Die Räume hatten hohe Decken und waren mit verschwenderischen Stuckverzierungen ausgeschmückt, die erlesenen Tapeten mit exotischen Blumen und Vögeln gemustert. Die Fenster waren von schweren Vorhängen eingerahmt, Vitrinen mit Antiquitäten standen in den Wänden. Ein Zimmer im Erdgeschoss war mit kleinen dunklen Gemälden gepflastert. Wir entdeckten eine prächtige Bibliothek, auch die Ausstattung der Schlafzimmer, Bäder und Flure war luxuriös. Nur oben unter dem Dach, wo sich 5, 6 winzige Dienstbotenkammern unter die Balken duckten, war waren die Wände lediglich in einem schlichten Weiß gestrichen. Hier schälte sich die exklusive Haut des Hauses ab und entblößte das nackte Gerippe.